Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Wie oft haben wir erfahren, dass Swami auch wirklich alles weiß und wir wissen auch, dass er viel Humor hat und auch gern mal mit Devotis seine Spiele spielte. Ich darf das. Ich bin Krishna, sagte er. Bei Klaus Haupteichbaum hatte ich das Gefühl, dass es Swami so richtig Spaß gemacht hat, ein schon lange zu den Akten gelegt geglaubtes Thema überraschenderweise wieder an die Oberfläche zu befördern. Eigentlich war Klaus ja nur neugierig und interessiert in dieses ferne, unbekannte Land Indien gefahren. Lassen Sie uns Klaus auf dieser Reise begleiten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Klaus, du bist, glaube ich, ja schon seit circa 30 Jahren bei Swami. Erzähl doch mal, wie das begann, denn damals war Sai Baba in Europa ja noch nicht so bekannt wie dann vielleicht 5 Jahre später, als ich dann kam. Erzähl.
Also circa Ende 1988, Anfang 1989. Damals war ich in Duisburg. Ich war in einer Yoga-Gruppe. Und mein Yoga-Lehrer damals erzählte dann auf einmal, ja, wenn du Sai Baba in Indien erlebst, dann kannst du auch das glauben, was im Neuen Testament geschrieben ist. Und er war da zu Babas 55. Geburtstag. Ja. Und das war so für mich so der Aufhänger. Und dann sind wir, noch ein Freund von mir aus der Yoga-Gruppe und Hermann hieß der Yoga-Lehrer, da sind wir nach Düsseldorf irgendwann gefahren, Wochen später, um da Bücher zu holen, weil in Duisburg, obwohl Duisburg damals auch immerhin so 600.000 Einwohner hatte, hatte keinen esoterischen oder wie auch immer in der Art Buchladen. Gab es dann nicht. Und deshalb sind wir nach Düsseldorf gefahren. Und da habe ich die ersten Baba-Bücher gekauft. Genau. Und eines der ersten Bücher war von der Sigrid Bokelmann geschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Mit Liebe irgendwie, so ein Titel war das über Baba, so ein dünneres Buch. Das war so die ersten Schritte. Und dann habe ich halt Sigrids. Das kommt immer bei mir so hoch dann. Ich habe halt das Buch gelesen, habe gesehen, vorne, also als Schreiberin, Sigrid Bokelmann, Essen. Und dann habe ich mir halt das Telefonbuch gekrallt. Ja, und dann habe ich, weiß ich nicht, musste gar nicht lange suchen, da hatte ich ihren Namen und am nächsten Tag war ich ungefähr da. Und Sigrid, die war schon Jahre vorher hier gewesen, wohl immer wieder. Ja, und dann hatten wir uns unterhalten und dann habe ich sie gefragt, ob sie wieder jetzt in Schulferien, ich hatte ja halt auch nur Schulferien, wieder fahren würde. Und dann sagt sie, sag ich, ja, kann ich dich auch begleiten? Sagt sie, ja, und dann sind wir halt nächste Schulferien gefahren. Genau.
Also dein Interesse, nach Indien zu Sai Baba zu reisen, hatte mit der Aussage, deines Yoga-Lehrers zu tun, dass du in Indien dann Jesus besser verstehen würdest?
Ja, ja, klar. Also, wie soll ich das sagen? Also ich habe die paar, das waren gar nicht viele Bücher, dieses Buch von Sigrid und noch, ich weiß nicht, ich glaube das eine war, wie hieß denn die Frau aus Freiburg? Die Dina Rees, genau. Da war auch ein Buch davon, glaube ich, dabei. Und dann war es so, ich war an einer Schule tätig als männlicher Lehrer. Die meisten waren aber Lehrerinnen. Ich habe zwei Brüder, ich bin der Jüngste. Und immer wieder, du musst eine Frau kennenlernen. Und eine Frau, also diese, so wie richtig wie so ein Stress. Und 90% der Lehrkräfte waren Frauen. So, da habe ich Barbara einen Brief geschrieben. Ich kannte ihn ja so gesehen sonst gar nicht. Ja, ich habe die Bücher gelesen und ich wusste so, also das, was Hermann so erzählt hat, so er hatte so gar nicht viel, er hat diese Bemerkung aber gemacht. Ja, die hatten bei mir, ich komme aus dem katholischen, war früher Katholik, ja, bin aber aus der Kirche schon ausgetreten gewesen, aber diese katholische Erziehung genossen und das, diese Bemerkung mit Jesus, das hat mich irgendwie so schon angesprochen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, dann schreibe ich wegen dieser Frauengeschichte, diesen Stress da immer, ja. Du musst unbedingt eine Frau, und zwar das ging mir, irgendwo stand es mir auch, ja. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich war damals, Moment, das war Anfang, wenn er neun, dann war ich 39, ja. Die meisten Leute in meinem Alter, die sind ja längst verheiratet, was soll's, ja. Also vielleicht soll es auch gar nicht sein. Und dann habe ich ihm einen entsprechenden Brief geschrieben, du. Ich habe natürlich keine Antwort in dem Sinne gekriegt, also in Form eines schriftlichen Briefs. Aber ich kann sagen, danach hat sich das bei mir total geändert. Ja?
Dein Bruder konnte dich mit diesem Thema nicht mehr aus der Ruhe bringen. Es war für dich erledigt.
Ja, genau. Das war einfach weg. Und das fand ich gut, ja. Und dann war ich in der Essener Gruppe, da war Sigrid dann auch drin gewesen. In Duisburg gab es gar keine Sai-Gruppe. Ja, und dann bin ich da schon vorher noch zum Batschan singen gegangen. Ja, und dann sind wir dann irgendwann im Sommer halt da für die Ferien mal dahin gefahren für ein paar Wochen. Auch nicht so riesig lange. Aber ich kann sagen, so viel geheult wie in der Zeit habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben vorher nicht. Ich kann da gar nicht einen Grund sagen, jetzt da weiß er, dieses oder jenes passiert groß, ja. So wie ich jetzt auch immer, so da, wenn ich da so reinkomme, das ist einfach ein Gefühl, da ist jetzt nicht so großartig, nee, kann ich nicht sagen. God is love, just love. Real love, pure. God is love, just love. Real love, pure. God is love, just love. God is love, just love, real love, pure. Ich wollte ja gar nicht zurück, ich habe nur geheult. Da weiß ich noch, da sind wir nach Bangalore gefahren, wieder zum Flugplatz. Wo ich so dachte, ja, wieso fahre ich zurück, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so ist, ich hatte ja Schulferien und finanziell stimmt das ja soweit auch. Und dann habe ich gedacht, okay, nachher, da war ich wieder zu Hause, wollte ich mal sehen, ob dieses Gefühl so bleibt. Und dann habe ich gedacht, also wenn das so bleibt, kündige ich. Ich war Beamter auf Lebenszeit zu der Zeit, ja. Da habe ich gedacht, dann kündige ich und dann bin ich in Weihnachtsferien wieder hierher gekommen, um zu sehen auch nochmal. Und das war einfach so. Und dann habe ich nach den Weihnachtsferien meine Kündigung geschrieben. So und so, dass ich also aufhöre zum Ende des Schuljahres, auch für die Schüler, Schülerinnen am besten so, ja, dass ich dann wenigstens Schule abschließe. Und habe den auf den Altar bei mir gelegt, eine Woche gewartet. Einfach, weil ich sehen wollte, wie ist das? Ich habe das jetzt geschrieben, unterschrieben und so weiter. Wie wirkt das so auf mich? Und ob das für mich beunruhigend wäre oder sonst, wie war eigentlich? Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, wenn das bis dann und dann, dann gebe ich den ab. Und der Abgabetag war für mich ein Freitag. So, und das war bis dann, ich war ganz ruhig und so weiter, ist okay. Und wollte ich das dem Direx geben oder so, der war aber nicht da. Der war dann, wie sich später herausstellte, auf einer Konferenz von Schulleitern da von Duisburg und so weiter. Dann habe ich gedacht, okay, der ist nicht da, kann ich auch nicht für, gebe ich es dem Sekretariat halt ab. Aber Montag hat er mich zu sich gerufen, der Schulleiter, ja. Ja, und dann hat er mir gesagt, ja, ich könnte ja auch Urlaub haben, auch ein Jahr Urlaub, wenn ich will. Ja, habe ich gesagt, nee, das war für mich so. Ich wollte einfach, das wäre für mich ein halber Schritt gewesen. Und da habe ich gesagt, nee, wollte ich nicht. Und dann habe ich innerlich gedacht, wenn Barbara will, dass ich wieder in die Schule gehe, dann kriege ich auch später wieder eine Stelle, wenn es sein soll. Ja, mein Bruder war auch Lehrer. Der hat gesagt, du bist bescheuert. Ja, die haben alle gesagt, in meiner Verwandtschaft hier irgendwie jetzt stimmt da irgendwas nicht. Wo ist der da hingeraten oder sonst wie? Aber war jetzt egal. Ja, und dann habe ich so gelassen und dann hat er noch Wochen gewartet, bis der die Kündigung weitergegeben hat an den Regierungspräsidenten. Das war Goodwill von ihm natürlich, dass er quasi so sagte, mal sehen, vielleicht überlegt er sich's ja noch und so weiter. Das muss ich ihm also zugute halten, ja, im Positiv wirklich.
Was für ein Lehrer warst du?
In erster Linie an der Fachoberschule war ich da. Und mit Chemie und Mathematik halt. Aber in erster Linie war ich eingesetzt in Chemie, ja. Ja, so. Er hat Wochen auf jeden Fall gewartet, ja. Also das wollte er mir so offen lassen sozusagen, wo das habe ich auch erst irgendwann danach erfahren, ja. Das wusste ich halt gar nicht. Ja, und dann irgendwann kriegte ich dann halt dann die entsprechenden Papiere und so weiter. Dann lief das halt so seinen formalen Gang halt so, ja. Das war dann 1990, ja.
Das war ja echt ein Schnellschuss, so eine feste Beamtenstelle aufzugeben für ein doch noch immer unbekanntes Leben in Indien. Das ist schon ein mutiger Schritt, finde ich. Was hast du hier in Indien erwartet?
Naja, irgendwie so mehr von dem zu erleben, was ich halt in den ersten Wochen hier so erlebt, kann ich auch gar nicht so genau sagen. Ja, aber einfach so dieses, ja, so ein Stück spirituelles Leben, was bei mir ja jahrelang nicht war. Also das, gut, da war jetzt in der Kindheit diese katholische Erziehung, aber das war ja dann nachher ja ganz was anders, ja, so.
Spiritualität war ja das eine und damals war ja noch echt viel Sewa in der Kantine angesagt, für die mit einem Mal mehr und mehr nach Prashanti kommenden Menschen.
Klar, in der Westerner und in Whitefield auch, da in der Essensvorbereitung haben wir da irgendwie mitgeholfen. Da war damals zunächst die Boot, Christiane und Stefan, die hatten die deutsche Gruppe und dann war Saicha da, die hatte das, glaube ich, von Christiane und Stefan übernommen und dann war für mich erstmal 90, ja, ich bleibe jetzt sagen, ich hatte ein Touristenvisum und Saicha, sie hatte dann ein Entry-Visum gekriegt in Delhi und da habe ich gedacht, ja gut, sie hat ein Entry-Visum gekriegt, freue ich auch, dann war ich in Delhi. Und dann dachte ich, nee, ging nicht, ging auf jeden Fall nicht. Und dann kriegte ich einen Stempel sogar in meinen Pass, no more extendable, einen roten Stempel. Habe ich noch nie gehabt. Und dann musste ich also nach Hause wieder, 4 Wochen später. Dann war ich circa 1,25 Jahre in Deutschland. Und bei mir war es jetzt so, ich war nach 91, nachdem ich diesen Stempel da hatte und nach Deutschland musste, da hatte ich erst das Gefühl, ich kann nicht zurück, hierher, bevor ich eine Stelle wieder habe. Und da habe ich irgendwann gedacht, oh gut, bewerbe ich mich halt wieder. Da habe ich mich bei verschiedenen Regierungspräsidenten beworben. Und dann bin ich mal zum Telefon gegangen, Telefonzelle, wollte mal bei der indischen Botschaft wissen, wie ist denn jetzt, was kosten jetzt die Visa und so weiter. Habe ich dann die Info gekriegt, weiß nicht mehr, wie teuer, aber kam ich zurück. Und dann war bei mir im Briefkasten ein Brief vom Regierungspräsidenten Arnsberg und da hatte ich quasi eine Stelle wieder drin. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann kann ich wieder fahren.
Genau.
Und da habe ich aber gedacht, ich bleibe nur 3 Wochen. Weil ich dachte, ja okay, jetzt bin ich so lange drauf, muss ich mich wieder dann nachher vorbereiten auf den Unterricht und so weiter. Kam dann hier, Whitefield. Ja, und dann, da war das bei Saicha mit der deutschen Gruppe.
Wir müssen jetzt mal sagen, ja, dass Saicha deine jetzige Frau ist.
Ja, okay. Genau. Ich hatte, wie gesagt, die Absicht 3 Wochen. Und dann kam aber von Saicha irgendwie, ja bleib doch länger. Und ich hatte ja noch mehr Zeit, die Schule, das war erst Monate später. Ja, und dann habe ich Baba einen Brief geschrieben, ob der das will, dass ich den dann noch länger bleibe. Ja, dann habe ich den erstmal die Zeit ausgedehnt, über diese 3 Wochen hinaus. Und dann August, glaube ich, sowas war das, um den Dreh. Ja, da hatte ich dann auch Interviews gehabt und Baba fragte mich, where is your wife? Das hatte er schon mal gefragt, ein paar Mal. Und da dachte ich immer, wieso fragt er mich nach der Frau? Der weiß doch, dass ich keine Frau habe, ja, so. Aber dadurch, dass das ein wiederholtes Mal kam, nicht ein erstes Mal, da habe ich erst so gedacht, ob er will, dass ich heirate. Und da habe ich überlegt, ja gut, also wenn er will, dass ich heirate, wen denn? Und dann ging alles Mögliche bei mir durch den Kopf. Ja, du lachst. Ja, wirklich, weil ich war ja vorher eine ganze Zeit in der Essener Gruppe gewesen, dann habe ich auch immer, Baba, ich habe einen Brief geschrieben, waren es vielleicht die? Hat er nie genommen, ja. Und dann irgendwann, das weiß ich noch genau, da war ja noch nicht diese Halle da, sondern da war ja noch immer mit diesen Arkaden so. Und dann saß ich an diesem Tor, wo er immer rausfuhr, zwischen der Arkaden, Männerseite, Frauenseite, fuhr er immer raus. Dann saß ich da, weiß ich noch genau, in der zweiten Reihe, vor mir saß Markus Heckenhaar, den hatte Baba geholt, hat mit ihm gesprochen und dann hat er mich geholt. Ich hatte den Brief dabei mit der Frage, ob er will, dass ich Saicha heirate. Und dann hat er den Brief genommen und dann hat er mich noch irgendwas, was weiß ich nicht mehr, anderes gefragt und dann zurückgeschickt. Wieder, also dann habe ich mich wieder gesetzt. Ja, und das war dann so, ja gut. Dann hatte er diesen Brief genommen, so, was mache ich jetzt? Ja.
Ist ja wie in Indien eine arrangierte Heirat.
Ja, ne? Ja, genau, so habe ich mich auch gefühlt. Dann sage ich, das darf ich ja keinem in Deutschland erzählen. Die denken ja, du bist ja ganz plemplem jetzt, ja. So, weil das ja überhaupt nicht die Art und Weise ist, wie das bei uns so läuft. Ich kannte sie zwar jetzt schon eine längere Zeit durch die deutsche Gruppe und auch durch die Zewa in der Westerner Kantine, aber sonst lief bei uns überhaupt null, war überhaupt nicht denken dran, ehrlich nicht, weder von ihrer Seite noch von meiner Seite so. Und nur kam das jetzt durch dieses Ding, dass da bei mir was oben ins Rotieren kam, so die Frage, wen könnte er denn meinen, so. Und zwar durch irgendeine Frage bei Saicha in der Westerner Kantine. Das war so wie nebenbei, hatte sie eine Bemerkung gemacht. Und da kam auf einmal, ob Baba sie meint. Das war vorher also bei mir nicht im Denken. Und daraufhin hatte ich diesen Brief geschrieben an ihn. Ja? Und dann dachte ich immer, wie machst du das jetzt? Ja?
Wie bringe ich ihr das bei?
Genau, wie bringe ich ihr das bei? Da war ich in gewisser Weise ein bisschen feige, muss ich eher. Wenn ich das ist das erste Mal, wo ich das jetzt so sage. Aber wenn ich das so bedenke, weil ich... Ich wusste einfach, das war bei ihr überhaupt nicht im Denken drin. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ich schreibe ihr einen Brief und schreibe ihr das so und so, dass Baba das will. Und den gebe ich ihr so ganz nebenbei und dann lasse ich sie damit, weil ich ja auch nicht wusste, wie sie reagiert, dann kann sie mit sich allein so, wir hatten, wie gesagt, überhaupt nichts nicht in der kleinsten Weise von Intimität oder sowas, ja. So, damit sie da auch, weil ich einfach gar nicht wusste, wie sie reagieren würde, dann kann sie das erstmal für sich selbst so, wie auch immer, erleben, so, wie das bei ihr wirken würde. Ja, und sie war wohl erstmal total fertig.
Wäre ich auch, ne?
Ja. Und dann war irgendwann wohl so bei ihr, das habe ich später erfahren, die Reaktion, wenn, dann muss er mir das selbst sagen. Ja?
Also du oder Baba? Wer soll das
sagen? Baba sollte ihr das selbst sagen. Ja? Also dann, wenn, also so, das reichte also in dem Fall nicht, dass ich ihr das so sagte oder geschrieben habe. Ja, und dann hatten wir irgendwann aber, ich war bis dahin noch in keinem Interview mit ihr, sondern ich war vorher mit, weil ich aus der Essener Gruppe kam, ein Interview auch mit Essenern. Da hatte ich auch diesen Ring gekriegt, den hatte ich also vorher gekriegt, mit der Essener Gruppe auch.
Ja, und halt, wir sind ja nicht beim Fernsehen. Auf den Ring zeigen, also es ist ein Siegelring mit einem großen goldenen Kreuz drauf.
Ja, so, und Moment, was hatte ich jetzt gesagt vorher?
Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht, ne, entschuldige. Den hast du im Interview vorher gekriegt.
Genau. Und dann hatten wir zusammen ein Interview und dann hatte, genau, da hatte sie ihn gefragt und da hatte er das wohl mit der Heirat wohl bestätigt, aber dann hatte er noch gesagt, but not now oder irgendwie so in dieser Richtung. Und dann hatten wir eine Zeit, Wochen später nochmal ein Interview und dann hat er gesagt, now it's enough with this friendship oder so ungefähr vom Englischen her. Also in Deutsch sein, also jetzt genug mit der Freundschaft und quasi jetzt sollten wir heiraten. Und das war am 13. Oktober 92.
Chapita tvameva tvameva bandus chasaka tvameva tvameva vidya chadravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva mata chapita tvameva Tvameva bandus chasaka tvameva Tvameva vidya chadravinam tvameva Tvameva sarvam Mama Deva Deva Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandus Chasaka Tvameva Tvameva Vidya Chadravinam Tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Om Sai Shiva Om Sai Shiva Om Sai Shiva Tvameva mata chapita Tvameva Tvameva bandus chasaka Tvameva Tvameva vidya Chadravinam, Tvameva Sarvam, Mama Deva Deva, Tvameva Mata Chapita, Tvameva, Tvameva Pandus Chasaka, Tvameva. Chadravinam Tvameva, Tvameva Sarvam, Mama Deva Deva. Om Sai Shivoham, Om Sai Shivoham, Om Sai Shivoham. Mata Chapita Tvameva, Tvameva Bandus Chasaka, Tvameva, Tvameva Vidya Chadravinam, Tvameva, Tvameva Sarvam, Mama Deva.
So hat Baba einen Druck gemacht. Ja, komisch. Irgendwie erinnert mich das so, als wäre das eine Fortsetzung des Drucks, den dein Bruder dir gemacht hat. Du sollst doch endlich heiraten.
Ja.
Und wie ging es weiter?
Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann müssen wir uns also beeilen. Also quick und so ungefähr hat das schon Dampf gemacht.
Hat es, ich bin jetzt mal ganz intim, hatte es denn inzwischen schon ein Küsschen zwischen euch?
Nee, nicht, wirklich nicht. Ja, und dann sind wir am 20. Oktober nach Bangalore gefahren und wollten uns nur erkundigen erstmal, wie das geht. In Deutschland muss ja Papier kriegen noch und nöcher, brauchst du alles Mögliche. Ich kann es gar nicht, weil ich das ja nie erlebt hatte. Also aber das habe ich so gehört, da muss also vieles am Papierkram. Und wir hatten ja nur den Pass. Und da war jetzt die Frage, wie machen wir das? Wie geht das überhaupt? Und so, wir hatten wohl die Ortru damals, war hier eine Deutsche auch mit einem Neuseeländer verheiratet. Die waren beide permanent hier zur Zeit. Und Zeitja hatte die wohl vorher schon gefahren, die Ortru. Und da hatte Ortru gesagt, fahr doch zum Mayor Hall, also irgendwie Bangalore. Und da ginge das wohl. Und wir sind jetzt dann halt nach Bangalore und haben gedacht, okay, erkundigen wir uns mal und dann besorgen wir uns schon mal vielleicht irgendwie mit Ehering und also dieses drumherum besorgen wir dann. Aber dann dachten wir, okay, die Mayor Hall, die hat vielleicht dann und dazu, da müssen wir zuerst hin. Ja, und dann sind wir halt, wir hatten einen guten, muss ich sagen, im Nachhinein, einen guten Taxifahrer, wir sind dahin. Wir kommen in dieses Rathaus rein. Dann kam uns da einer strahlend entgegen. Ja, was wollt ihr denn? Ja, wegen Heirat. Ja. Ah, ja, richtig und so weiter. Und das war damals ein Sekretär oder sowas. Und dann stellte er uns sofort einen Notar vor. ja, da standen wir so daneben, irgendwie so unterhalten, wie das denn geht. Und dann kam er nachher, fragte denn, ob wir schon irgendwie kirchlich geheiratet hatten, wir ja nicht. Aber Sadja meinte ja für sich schon, ja, Baba hat das ja so gesagt, wir sollen heiraten, das war für mich auch so. Das war für mich eigentlich das Hauptding erstmal, dass Baba gesagt, so jetzt schnell heiraten, ja. Und das war das für mich eigentlich. Die wollten das Fotos. Das wäre ein Beleg gewesen, dass wir verheiratet werden. Hatten wir nicht. Ja, und dann haben wir das also etwas näher erläutert. Und dann war so die Frage, wie denn heiraten? Hinduistisch oder für Sacha war das in Ordnung. Für mich wäre es auch egal gewesen. Aber dann war es wohl, irgendwie kam der dann auf Baptisten. Hatte der wohl, weiß nicht, ob der da eine Connection zu hatte. Und dann sind wir halt mit dem Notar und seinem Clerk, also diesem Sekretär, zu so einer Baptist-Church gefahren. Der sagt, das wäre das Kirchliche, das müsste erst laufen, bevor das dann im Rathaus da war. Das würde er nachher machen mit dem Stamp Paper und was das da alles ist. Und dann sind wir dahin, der Taxifahrer, das lief alles wie geschmiert. Wir wussten ja gar nicht den Weg, nichts. Und wirklich, und dann auch, und unser Englisch war auch nicht so brillant, ist ja nach wie vor auch noch nicht so brillant. Und dann waren wir nachher in der Baptist Church, der dies, das und jenes gefragt. Ach so, ja, du brauchst ja immer Trauzeugen, nicht? Und da fragte Trauzeugen, naja, aber da hat der Notar und der Sekretär, die waren dann Trauzeuge, ja. Ja, und dann fragte der halt dieses und jenes, haben wir, ja, ja. Und dann hat der mal irgendwie uns was gesagt oder bestimmte Sachen, die wir vielleicht nicht richtig geantwortet haben, die kamen dann trotzdem irgendwo. Auf jeden Fall lief das alles. Wie geschmiert.
Und eigentlich wolltet ihr euch nur erkundigen.
Richtig, es lief also alles anders als das, wie wir geplant hatten. Das, was wir geplant hatten, lief nämlich an dem Tag so gut wie gar nicht. Also das lief dann in der Baptist Church, wir wurden da also verheiratet, dann zurück zur Mayor Hall mit dem Notar, dann hat er seine Papiere da und so weiter fertig gemacht, das dauerte ein paar Stunden, da haben wir gewartet. Ja, und danach kam dann mit den Papieren, wir mussten mal ein paar tausend Rupies zahlen, das war dann so der normale Satz oder weiß die Gebühren oder wie auch immer. Und dann waren wir verheiratet. Dann sind wir halt zurückgefahren, dann war es dann so und so spät, irgendwann nachmittags, dachten wir, Bangalore, okay, das dauert noch so und so lange, Ashram macht dann und dann zu. Dann waren wir kurz vor Toresschluss, also die machten quasi zu, dann waren wir drin.
Halt. Also nach dieser eigentlich noch ungeplanten Hochzeit saßt ihr dann gemeinsam im Taxi, habt euch angeschaut und gedacht, was war denn das jetzt?
Na, das kann ich jetzt gar nicht. Wo ich ihn gefragt habe, im Taxi, da gab es den ersten Kuss. Nach der Heirat. Also das war so das erste Intimere, sag ich mal so. Genau.
Devi Bhavani Ma Sai Bhavani Ma Devi Bhavani Ma Sai Bhavani Ma Daya Karo Sai Ma Kripa Karo Sai Ma Daya Karo Sai Sai Bhavani Ma Jiye Parthi Nivasini Ma Jiye Sai Bhavani Ma Sai Baba Nima, Devi Baba Nima, Sai Baba Nima, Daya Karo Sai. Parti nevasini ma Jiye Sai Baba nima Jiye parti nevasini ma Jiye Sai Baba nima Devi Baba nima Sai Baba
Und Zeitja kam dann, sagt sie mir dann später, ich habe dann damals in der Westerner oben gewohnt, die hatten zu der Zeit, gab es die Möglichkeit wegen der Leute, die da Seva gemacht hatten, dass sie da oben im ersten Stock da so jeweils so kleine Kabäuschen hatten, so wie als rechteckige Zelte, so, also ganz klein irgendwie was. Da habe ich dann gewohnt und sie wohnte mit ein paar Frauen auf dem Zimmer und sagte, hat sie mir da erzählt, kam dann zurück und hat gesagt, ja, jetzt bin ich verheiratet. Ja, die haben Kopf gestanden, so ungefähr, ja. Also das war ein unschuldiges Märchen, vielleicht in Deutschland wäre das gewesen, weiß ich, keine Ahnung. Ja.
Und dann habt ihr Barber wieder gesehen und hat Barber darauf reagiert?
Ja, wir hatten dann nochmal ein Interview und dann hat Barber Saitja gefragt, where is your husband? Und dann hat sie auf mich gedeutet. Also hat er so bestätigt, ja.
Ja. Ja. Ist die Ehe denn in Deutschland so anerkannt?
Ja, ja. Das Schwierige war eigentlich hier noch, weil wir erst dachten, in Deutschland war ja alles, dann waren ja alles diese indischen Papiere. Dann brauchten wir vielleicht dies und das, wenn wir nach Deutschland kämen. Und dann ist sie halt nach Bangalore gefahren und... Naja, vielleicht wie indische Beamten so sind, ja, und dann immer vertröstet, und dann, oder war der nicht da, konnte sie wiederfahren und so weiter. Das war so hin und her. Und weil da musste das wiederum eine Bestätigung erfahren von Chennai. Da war die deutsche Konsulat oder sowas. Die mussten wiederum Unterschriften bestätigen für Deutschland nachher. Dass bestimmte Leute von hier wiederum, dass die von Chennai bestätigt wurden, dass die in der und der Funktion waren. Also dass die Stempel dann so weit in Ordnung waren und so weiter. Und das zog sich hin. Das war wirklich, weiß ich nicht, das war viel schwieriger als das Ganze vorher. Wirklich. Und in Deutschland nachher, weiß nicht, wir sind dann einmal später zum Standesamt und die sagten, das würde so anerkannt werden. Wir hatten dann Schreiben halt von der deutschen Botschaft und das ist also dann soweit wohl gelaufen, ja.
Also das ist jetzt über 20 Jahre her. Da sieht man ja, dass arrangierte Ehen manchmal länger halten oder meistens als Liebesheiraten, ne? Wo man knallverliebt ist und dann, wenn man verheiratet ist, merkt, ach.
Ja.
Du hast ja schon erwähnt, dass du viele Interviews hattest. Lass uns doch jetzt mal zurück auf diesen Siegelring mit dem Kreuz kommen. Auch das erscheint mir wie eine Fortsetzung zu dem, was dein Yoga-Lehrer dir damals über das Leben von Jesus erzählt hatte.
Klar.
Wie ist denn der Ring zu dir gekommen?
Da war ich halt mit der Essener Gruppe drin und ich saß dann so nicht sehr nah bei Baba. Das war also hier in Puttaparthi auch, in Prashanti. Und Baba saß da auf seinem Sessel mit diesem, weiß nicht, da sind so Art Vogelgebilde auf den, als Knaufe hier.
Annalene?
Ja, Annalene. Und saß da so. Und dann irgendwann hat er dann diesen Ring materialisiert. Das konnte ich so sehen. Ich hätte vorher mehrere gesehen mit Ringen. Auch diese Ringe mit den Baba-Bildern. Da habe ich gedacht, nein, das ist nichts für mich so. Also für mich war das so, da hatte ich teilweise Leute gesehen, die hatten so große Ringe. Oben diese Platte, so 4-5 Zentimeter, so richtig, die deckte so 2 Finger so ungefähr ab, ja. Da habe ich so ein Ding, ich sage jetzt mal so ein Ding, aber so einen großen Ring mit so einem Bild sah für mich zu groß und übertrieben war das für mich. Irgendwie wollte ich eigentlich nicht. Für mich war eher so, das habe ich von Anfang an gesagt, hier drin, da brauche ich nichts aus. Wie gesagt, die Ringe haben mich gar nicht angemacht oder so, ja, wo ich so dachte, nee, brauche ich gar nicht. Ja, dann hat er halt diesen Ring gemacht mit dem Kreuz. Ich habe da halt verschiedenste Ringe gesehen, mit den richtigen, wie so ein Foto, ja, fast diese Abbildung, ja. Oder auch mit den eher Symbolen, mit Ohm und so. Oder sein Baba-Bild in dieser Art dann halt. Aber das ist dann ja auch viel, schon geht schon ein bisschen mehr, weil man die Konturen gar nicht so, also genau sieht, weil es alles Gold in Gold, das sieht man dann so gar nicht genau, ja. Da wird schon ein bisschen abstrakter. Aber wo ich so dachte, nee, lieber innen, weißt du, den Ring kann ich verlieren oder so, es ist weg. Von daher war das immer so, wo ich dachte, das Wichtigste ist viel drin und nicht draußen. Das andere ist alles so äußerlich, ja. Das kann ich verlieren und ist weg. Von daher war es für mich sekundär, also so von der Wichtigkeit her. Und dann macht der halt diesen Ring, habe ich gesehen, so auch mal nochmal, wie das so passiert. Dann hat er den rumgehen lassen. Ich hatte, ging auch bei mir vorbei, weitergegeben in der ganzen Gruppe. Und dann kam er wieder zu ihm zurück. Und ich saß, also wenn hier er Baba so säß, dann saß ich vielleicht da, wo dieses Regal jetzt ist, so in der Entfernung.
Also ja. 3 Meter entfernt.
Ja, bestimmt. Und dann an der Wand. Und dann machte er so mit dem Finger und dann sollte ich kommen. Ja, ich habe nur geholt. Ja, und dann war ich bei ihm. Ja, und dann fragte er mich, ob ich Christ sei. Ich war ja jetzt aus der Kirche ausgetreten, aber ich konnte sagen, ja. Und zwar, weil ich ein Jahr vorher, das war also nach meinem ersten Aufenthalt, gegen Ende, da hatte mich der Arthur, das war damals ein Zeitdevoter aus Essen auch, der war über 80 schon, der hatte ein Buch, ein geschanneltes Buch, das Wassermann-Evangelium von Jesus dem Christus, und sagte, das wäre sehr gut, wo auch zur Geschichte von Jesus mit Indien und so weiter. Hat er mir das empfohlen. Und das habe ich mir durchgelesen. Und als ich das in Deutschland gelesen habe, mir sind so die Tränen gekommen. Das kann ich, wo ich so dachte, ja, ich habe da was mit zu tun irgendwie, ja. Und daraufhin konnte ich sagen, ja, bin ich irgendwo, ja. Das war jetzt nicht gekünstelt oder so, weil jetzt das Kreuz da drauf war, sondern weil ich dieses Erleben mit dem Buch hatte, das ist mir noch nie passiert vorher. Ich kannte das ja von der Kindheit mit der katholischen Kirche und Katechismusunterricht und also, das hat er mich alles gar nicht so ting. Mich haben zwar wohl die Geschichten mit Jesus, die haben mich angesprochen. Deshalb hat mich ja das ja auch angesprochen mit dem Hermann, wo der mir das sagte, ja. Also da war schon was mich so angesprochen hat. Aber dieses Buch war noch mal anders. Ich habe noch nie geheult beim Buch. Das erste Mal bei Baba-Büchern, das ist mir noch nie passiert. Und dann bei diesem Buch auch. Und von daher konnte ich sagen, ja, da habe ich irgendwie was. Was konnte ich ja gar nicht weiter sagen, ja. Aber da habe ich gedacht, ja, okay, da habe ich was mit zu tun. Und konnte ich also von meiner Seite aus wahrheitsgemäß sagen, ja, bin ich. Liebst du Jesus? Habe ich gesagt, ja. Also das konnte ich ausgrund des, was ich da gelesen habe, ja, sagen.
Swami weiß eben alles. Er lässt nichts aus.
Genau.
Und dann fragte er mich, ob ich die Bedeutung, do you know the meaning of the cross? Und dann hat er selbst geantwortet und hat dann dieses Zeichen, das machte dann so, cross the eye. Und dann hat er mir den Ring auf diesen Finger gesteckt. Der Finger normal, wo der Heiratsring draufkommt. Und deshalb haben mich die Leute gefragt, immer, weshalb ich den Heiratsring hier, da habe ich, den habe ich, diesen habe ich jetzt hier gekriegt. Und deshalb war dieser Finger frei. Das ist für mich vollkommen Schmutz eigentlich, ja, ob der jetzt da oder da. Und ich gedacht, jetzt hier ist der da und der kommt darauf, fertig.
Hat sich dann eigentlich diese Anfangsfrage bestätigt, dass du Jesus oder die Bibel besser verstehen konntest? Das war ja der ursprüngliche Ausgangspunkt, überhaupt nach Indien zu reisen.
Ja, und so in dem Sinne, es war so, dann kannst du das glauben, was da steht, was mich ja berührt hat, auch dass er diese Geschichten, Jesus hat dieses bewirkt, konnte ich so glauben, ja, kein Problem. Ja, ja, klar. Für mich so überhaupt keine Frage dann mehr, nicht?
Es ist ja wirklich ganz deutlich zu spüren, dass sich bei dir alles im Inneren abspielt. Gibt es keine Erinnerung an irgendein äußeres Erlebnis?
Kann ich jetzt so? Nee. Ich habe auch stressige Situationen, wo ich so richtig sauer auf ihn war. Habe ich echt gehabt. Habe ich also so Aufs und Abs. Ja.
Zum Beispiel?
Naja, ich in Zeit hatte ein Entry-Visum, ich hatte keins.
Entry-Visum bedeutet, du kannst ein Jahr bleiben?
Sie konnte ja dann jahrelang hier bleiben. Die hatte dann immer eine Verlängerung gekriegt. Jedes Jahr einfach nur ging es dann an Nandapur zum, ja, irgendwie da zu so einem Officer oder so. Und dann hat sie einen neuen Antrag gestellt, wurde das wieder nach Delhi geschickt. Und sie hat im Grunde immer nie eine Antwort gekriegt. Aber solange das in der Schwebe war, ging das halt weiter und so weiter. Und ich musste halt immer dann raus, weil ich ein Touristenvisum hatte. Wir haben ja hier gelebt. Ja, dann haben wir hier eine Wohnung gekriegt. Die haben wir überwiegend geschenkt gekriegt. Und da habe ich erst gesagt, nee, will ich nicht. Dann fühle ich mich so verpflichtet, wollte ich nicht. Und da habe ich Bava einen Brief geschrieben, weil ich sagte, nur dann, wenn er das will, dann bin ich damit einverstanden. Und den Brief hat er genommen. Ja? Und wir haben immer irgendwie Geld gekriegt. Weder Saicha noch ich hatten irgendwie was auf dem Konto. Und das kam immer, dann kam mal einer oder der andere, ja, ich habe, Baba hat mir im Traum gesagt und so, ich soll euch Geld geben. So lief das, über Jahre. Und dann waren immer wieder mal, es waren auch zwischendurch Situationen, wo ich, da musste ich raus, dann nach Kathmandu und kaum Geld in der Hand. Dann lief mal weniger und dann musste ich gerade raus, wo ich gerade mehr Geld brauchte. Da musste ich fahren und dann war ich immer in so einem Ding, oh, Kathmandu, wenn die jetzt das Visum nicht verlängern, was mache ich denn dann? Da habe ich noch immer Geld zum Rückfahren und so weiter. Also, da war ich dann schon mal, da hat er mich schon immer gefordert, muss ich also echt sagen. So, das war da das
Vertrauen eingefordert.
Ja, ja. Und das ist ein Thema, das kann ich sagen, da hat er mich immer gefordert. Ja. Da hat sie viel mehr Vertrauen, das hat sie früher schon gelernt, aus der Berliner Zeit, sagt sie, ja, wenn sie dann Geld hat, dann ist sie wieder gefahren. Und bei mir, ich als Beamter, ich kriegte ja mein Geld. Ich kriegte mal, ich habe, obwohl ich viel gemacht habe, das muss ich sagen. Also ich habe wirklich den Unterricht lange vorbereitet auch auf. Und da habe ich aber festgestellt, ja, du kannst im Grunde, wie man so schön sagte, solange du keine goldenen Löffel klaust, kriegst du dein Geld. Ja, und ich hatte nachher das Gefühl, ich will von Gott mein Geld kriegen.
Naja, nachdem du deine Beamtenstelle gekündigt hast, musste dir das Universum, sag ich mal, schon unter die Arme greifen.
Genau. Ich war dann nachher kriegst du dann? Du kriegst ja dein Gehalt dann, das war ich los. Ich bin jetzt 66, ich kriege die jetzt Rente. Die Rente kriege ich natürlich auch nicht, ja. Ich kriege ein Viertel von dem vielleicht, was ich so kriegen würde. Aber was wir brauchen, kriegen wir. Das ist mal so, dann ist es wieder gerade für einen Monat. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, da ist nichts auf dem Konto oder sowas und dann kommt das oder das und Zeitja macht ja so diese Phyllis-Christel-Arbeit, dann läuft das mal auf einmal mehr und so, so läuft das, ja. Und da habe ich so das Gefühl, das macht er. Aber ich habe so das Gefühl, in dem, wie unser Leben so verläuft, dass er das so managt, dass wir das, was wir machen sollen, dann ist das Geld da. Und wenn es nicht sein soll, ist das Geld auch nicht da. Also das haben wir schon oft genug festgestellt.
Nun ist Baba ja nicht mehr in seinem Körper. Vermisst du seine physische Form?
Ich habe es zunächst mal nicht geglaubt, dass er gegangen ist. Wir beide nicht. Das weiß ich noch genau. Das war bei uns im Zentrum noch eine Auseinandersetzung. Da waren wir nämlich im Zentrum und dann wollten die da mit Schwarz anfangen. Weißt du, wie das bei uns so tot? Da habe ich gesagt, nee. Weil ich konnte mich noch gut daran erinnern, eine Geschichte über Shiri Baba. Shiri Baba hatte auch mal seinen Körper verlassen und dann seinen einen Devotee, ich weiß nicht mehr den Namen, angewiesen, auf seinen Körper aufzupassen, ein paar Tage, weil das da in Indien ja wohl so üblich war, der Tod dann möglichst schnell den verbrennen, vielleicht aus hygienischen Gründen, auch wie auch immer. Ja, so. Und der hatte wohl richtig Stress damit, auf diesen Körper aufzupassen. Die Leute können verbrannt werden und so weiter. Aber er kam ja dann wieder, nicht? Shiri Baba kam ja dann wieder und lebte dann halt, ich weiß nicht, wie lange dann noch weiter. Auf jeden Fall, ich denke so vom Gefühl her sagen, auf jeden Fall Jahre noch. Und als ich das von Baba hörte, ich hatte ja halt im Kopf nur 96. Und 96 war er da noch nicht. Da habe ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Und die kamen dann schon mit Trauerflor und die sagten, nee. Das hat fast eine Auseinandersetzung gegeben. Aber die sagten, nee. Da ist jetzt irgendwie ein Barberspiel, ja. Das macht er halt. Das ist ja alles in seiner Macht. Er kann das ja machen, wie er will. Ja, das kann er 3 Tage, kann auch eine Woche machen oder ein Jahr, ist ja egal. Das ist ja in seiner Macht, das haben wir echt geglaubt. So. Und dann irgendwie kam das dann so rüber und habe ich gedacht, gut, dann wird das wohl doch so sein. Das kam aber eine ganze Zeit später. Und da war schon erst so, naja, ja, da war so eine gewisse, ja, gewisse Trauer. Ich hab nicht geweint. Für mich ist Baba nicht tot. Das war ja irgendwie April. Ich weiß noch, wir sind dann im Winter danach hierher gekommen. Da war hier eine total depressive Stimmung auch. Der ganze Ashram, das war noch irgendwie so. Ich habe da, wie gesagt, die depressive Stimmung habe ich wohl gemerkt. Und für mich ist es aber so, der Samadhi ist es bei mir nicht. Ich gehe nach wie vor, wenn ich da vorne hingehe, sie sagen zum Samadhi, ich gehe immer zu einem Stuhl.
Das können ja die Frauen nicht, das können
nur ja, ihr. Das sagt Zeitja ja auch immer. Ja, da sagt sie, ihr könnt nicht rübergehen, da zu dem Stuhl hin, das ist halt unser, kann man jetzt sagen, Vorteil in dem Fall. Ja, wenn man so will. Weil ich auch so das Gefühl habe, Sai liegt jetzt für mich da nicht in dem Grab. Ja. Er hat immer gesagt, dass er nicht dieser Körper ist. Ja? Also von daher ist er für mich nicht tot. Und von daher habe ich eher so diesen Bezug zu dem Stuhl nach wie vor, ob er jetzt für mich, für meine groben Augen unsichtbar da drauf ist oder nicht. Ist egal, er ist sowieso überall, immer. Ja? Von daher ist für mich einfach der Stuhl, diese Richtung der Stuhl, aber schon Baba auf diesem Stuhl sehr Orientierungspunkt. Ja, so.
మధుర మధుర మురళీ ఘన శ్యామ మధుర మధుర మురళీ ఘన శ్యామ మధురాధిపతే రాధే శ్యామ మధురాధిపతే రాధే శ్యామ సూరదాస ప్రభు హే గిరిధారీ సూరదాస ప్రభు హే గిరిధారీ
Unsere heutige Sendung mit Klaus Haupt-Eichbaum ist damit zu Ende und ich habe ungläubig und schmunzelnd zugehört. Gesegnet, wer solche Erlebnisse mit Swami haben durfte. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
మధురాధిపతే రాధే శ్యామ సూరదాస ప్రభు హే గిరిధారీ మీనాకే ప్రభు ఉదయ విహారీ ఉదయ విహారీ మధుర మధుర మురళీ ఘన శ్యామ మధుర మధుర మురళీ ఘన శ్యామ హో మధుర మధుర మురళీ ఘన శ్యామ మధురాధిపతే రాధే శ్యామా